ARD.
Moin, ich bin Maike Nielsen. Heute nochmal schön den Regen genießen in Hamburg und den grauen Himmel. Morgen sieht's ja schon ganz anders aus.
Ich freue mich auf das super, super schöne Wochenende, weil das erste Mal einfach Sommergefühle aufkommen.
Es ist endlich Zeit. Seit letztem Jahr habe ich mich geduldet. Aber jetzt ist es endlich soweit und der Rasen soll wieder schön grün werden.
Freunde treffen, grillen, wird super.
Und was wir dann in Hamburg unternehmen können, das hört ihr gleich in unseren Kulturtipps zum Wochenende. Vorher aber reden wir darüber, wie künstliche Intelligenz zunehmend unser Leben verändert. Zum Guten wie zum Schlechten. Und wie wir damit am besten umgehen, zum Beispiel an den Hamburger Schulen. Und warum Kreative von künstlicher Intelligenz nur so mittelbegeistert sind. Außerdem haben wir mit Hamburger Muslimen geredet über die Gefahr, die von radikalen Islamisten ausgeht. Heute ist Freitag, der 5. April.
Der Tag, die Stadt, die Infos. Hamburg heute von NDR 90,3.
Wenn ihr heute mit Google Maps von A nach B gekommen seid, dann habt ihr künstliche Intelligenz benutzt. Wenn ihr was in der Suchmaschine eingegeben habt, dann natürlich auch. Und wenn ihr als Ärztin heute schon eine Diagnose gestellt habt, dann könntet ihr eventuell auch künstliche Intelligenz benutzt haben. Einfach weil die in der Lage ist, innerhalb kürzester Zeit riesige Datenmengen zu verarbeiten. Gibt also viele tolle und praktische Anwendungen für KI. Aber was ist, wenn ihr Künstler seid und feststellt, dass eure Werke an künstliche Intelligenzen verfüttert wurden, die damit irgendwann eigene maschinengemachte Werke herstellen und euch als Künstler dann am Ende verdrängen. Ja, damit hat sich Lars Henning beschäftigt und dafür gab es einen besonderen Anlass, ne Lars?
Ja, die Künstler in den USA, die haben sich nämlich beschwert. Die Branche ist in einer riesigen Aufregung, denn es ist ja auch klar, wenn man die Stimmen von Ed Sheeran oder Taylor Swift oder vielleicht auch von ABBA benutzen kann, um eigene neue Songs daraus zu machen, dann stellt sich natürlich auch immer die Frage des Urheberrechts. Und in den USA haben sich jetzt schon über 200 prominente US-Künstler gegen diesen zunehmenden Einsatz von KI in ihrer Branche gewährt. Und die Firmen sagen alle, bitte hört auf damit. Das ist ein Angriff auf die menschliche Kreativität. Und durch die Technik, heißt es, würden die Stimmen und die Konterfeis professioneller Künstler gestohlen. Ja, und die Unterzeichner, das sind nicht irgendwelche Kleinkünstler, sondern das sind Norah Jones, das ist unter anderem Stevie Wonder, Pearl Jam oder R.E.M. und auch die Erben zum Beispiel von Frank Sinatra oder Bob Marley. Die wollen eine angemessene Vergütung und da geht es natürlich um eins. Um Geld.
Und du wolltest dann wissen, wie einfach es ist, so einen Song einfach mal selbst von der KI herstellen zu lassen, ne?
Und zwar in Windeseile mit Stefan Heller. Gestern haben wir das Experiment gemacht. Am Nachmittag, da haben wir die Hörerinnen und Hörer von NDR 90,3 gebeten, uns mal Begriffe zu nennen rund um Hamburg. Und da kam dann so einiges zusammen. Also FC St. Pauli und HSV natürlich, aber auch Zitronenjette. Lapskaus war, glaube ich, noch mit dabei und Tüdelband. Und wir haben diese ganzen Begriffe dann in ein Musik-KI-Programm eingegeben. Und das muss man sich so vorstellen wie ein ganz einfaches Eingabetool wie in einem Chat. Da habe ich also gesagt, erstelle einen Popsong über Hamburg mit den verschiedenen Worten, Zitronenjette und Konsorten. Und dann war nach 1 bis 2 Minuten der Song fertig. Mit Strophe, mit Refrain, mit Hauptstimme und Chor. Und also ich fand, es war schon ganz schön beeindruckend für so ein Ergebnis in 2 Minuten.
Lass doch mal hören.
Gerne.
In Hamburg, da ist alles schön. HSV und FC St. Pauli. Lapskaus und Franzbrötchen, da fühlt man sich so frei.
Entschuldigung, ich muss jetzt echt lachen, aber das klingt wirklich wie ein echter Popsong. Also es ist, ja.
Es klingt wie ein echter Popsong und die Technik dahinter, die ist auch wirklich faszinierend. Es gibt ja viele Programme mittlerweile auf dem Markt. Die besseren sind kostenpflichtig, manche sind auch frei. Wir haben für dieses Experiment jetzt Suno.ai benutzt und da sind 5 Songs am Tag kostenlos und das haben wir mal gedacht, das können wir mal machen. Und das Interessante ist, das KI-System, das kann so musikalische Merkmale raushören, wie Melodie, Harmonie oder auch Rhythmus. Nur das Wissen dahinter, was da genutzt wird, das kommt eben natürlich von Stücken, die es gibt, die mal Madonna gesungen hat oder ein Ed Sheeran oder wer auch immer. Und das ist natürlich klar, dass da die ganze Branche so in Aufruhr ist.
Frauke Reinig, du hast dich ja mit KI an Schulen beschäftigt. Wie wahrscheinlich ist es, dass die KI, die Lars für seinen Song benutzt hat, demnächst im Musikunterricht zum Einsatz kommt?
Ja, das ist durchaus möglich. Der Kreativität der Lehrkräfte da sind da keine Grenzen gesetzt. Die sind jetzt durchaus auch aufgefordert, KI in den Schulen zu nutzen. Die Schulbehörde hat Leitlinien veröffentlicht, wie das möglichst sinnvoll geschehen kann und wie das eben dann gut eingebunden werden kann in den Unterricht. Und das soll nicht nur dann auch den Schülern helfen, zu lernen, richtig mit KI umzugehen, sondern das kann auch Lehrkräfte richtig entlasten. Zum Beispiel, wenn sie differenzieren sollen. Die können ein Arbeitsblatt erstellen und dann sagen, mach das gleiche Arbeitsblatt nochmal in leichter und nochmal in schwerer. Und schon haben sie für alle Abstufungen, die sie bei sich im Unterricht haben, sozusagen das richtige Unterrichtsmaterial. Trotzdem bleibt der menschliche Unterricht auf jeden Fall wichtig, sagt Schulsenatorin Xenia Bickeres.
Unterricht und Bildung ist immer ein sozialer Prozess. Ist immer ein Prozess, der im Klassenraum auch stattfindet und eine Interaktion zwischen Schülerinnen und Schülern, zwischen Lehrkraft und SchülerInnen bedeutet und dementsprechend immer nur eine Ergänzung, aber eine, die sinnvoll genutzt, allen Gutes tut.
Und KI als Chance betrachten, das will eben jetzt die Schulbehörde. Und diese Leitlinien, die gibt's im Netz, die werden ständig angepasst. Und kleiner Tipp, das lohnt sich auch für Eltern, da mal reinzuschauen, um sich einfach zu informieren.
Ja, und KI als Chance nutzen ja auch schon viele Schülerinnen und Schüler, indem sie beispielsweise ChatGPT nutzen und sich dann eigene Texte erstellen. Aber das Ganze muss nach allgemeingültigen Regeln laufen, sonst ist es ja Schummelei. Wie sind Hamburgs Lehrbeschäftigte denn jetzt aufgestellt? Erkennen sie die KI-Schummeleien jetzt besser?
Das ist tatsächlich noch ein bisschen schwierig. Also in diesen Leitlinien, die die Schulbehörde aufgestellt hat, wird auch ganz klar gesagt, die eine Software, die in der Lage ist, das zweifelsfrei immer zu erkennen, die gibt es einfach noch nicht. Da wird dann auch darauf verwiesen, dass ja der Erfahrungsschatz der Lehrkräfte sie auch dann dazu befähigt, einzuschätzen, ist diese Leistung wirklich von dem Schüler oder der Schülerin erbracht worden oder nicht. Die kennen ja ihre Pappenheimer. Mhm. Aber das lässt sicherlich einige Lehrer auch noch etwas unbefriedigt zurück, sage ich ganz ehrlich. Also da gibt es noch keine richtig gute Lösung dafür. Klar ist aber auch, dass der Einsatz von KI insgesamt sicherlich das Bildungswesen verändern wird. Also Lehrkräfte müssen da auch ein bisschen umdenken. Weil wenn ich die Hausaufgabe stelle, schreibt mir einen Aufsatz über das Empire State Building, dann kann das natürlich 1:1 KI für mich in 30 Sekunden erledigen. Das ist schneller gemacht, als so ein Song geschrieben ist von KI. Aber da müssen die Lehrkräfte im Zweifel sich dann auch anpassen und Aufgaben stellen, wo KI nur ein Hilfsmittel ist und eben nicht das endgültige Ergebnis liefert. Kann. Zum Beispiel, wenn sie Arbeitsprozesse darstellen müssen. Oder wenn man eben sagt, dann schreib mir doch den Aufsatz über die kleine Statue bei uns vor der Schule. Das weiß KI im Zweifel dann auch noch nicht.
Aber um sinnvoll mit KI arbeiten zu können, müssen die Schulen ja digital auch gut aufgestellt sein. Sind sie das in Hamburg?
Deutlich besser als noch vor einigen Jahren. Die Pandemie war da sicherlich ein richtiger Boost nochmal. Inzwischen haben mehr als 99% aller Hamburger Schulen schnelles WLAN. Es gibt jede Menge Endgeräte. Ursprünglich war mal geplant, Endgeräte anzuschaffen für jedes vierte, fünfte Kind. Inzwischen gibt es Endgeräte für jedes dritte Kind, sodass jeder und jede, die wirklich kein eigenes Laptop oder Tablet hat, dann eins von der Schule gestellt bekommen kann. Da ist Hamburg ganz gut aufgestellt. Im letzten Jahr haben auch mehr als 10.000 Lehrerinnen und Lehrer nochmal Fortbildung zum Thema Digitalisierung gemacht. Also ich glaube auch, die Lehrerschaft ist jetzt ein bisschen besser aufgestellt und der Wissensvorsprung, den die Schülerinnen und Schüler sehr, sehr lange hatten bei dem Thema, der schrumpft jetzt hoffentlich ein bisschen.
Wir sehen also, KI ist aus keinem Lebensbereich mehr so richtig wegzudenken. Wie ist das denn bei euch als Journalisten? Wie viel KI nutzt ihr für eure Arbeit?
Na, ich sehe in unserer Branche uns eigentlich ganz stark in der Pflicht, in Zukunft noch viel genauer zu recherchieren, ob die Quellen, die wir benutzen, eigentlich vertrauenswürdig sind. Denn wir wissen ja, man kann heute Töne von Politikern so 1:1 nachmachen, dass man sie eigentlich nicht mehr unterscheiden kann, wo wir früher dachten, ja, den erkenne ich sofort, das ist vorbei. Bei Videoinhalten ja genau dasselbe, Stichwort Deepfake, auch da sind die Geschwindigkeiten immer besser, in der die Qualitäten der Videos besser werden, und vor 1-2 Jahren hätte man noch nicht gedacht, dass man so eine Qualität hat. Also da sind wir, glaube ich, sehr stark in der Pflicht als Journalisten. Wir haben ja aus gutem Grund auch die Richtlinie, dass wir KI im NDR nicht zum Einsatz bringen. Was ich aber auch sehe, ist, dass KI durchaus, du hast es ja ganz zu Anfang gesagt, die Mediziner nutzen es, oder wenn wir eine Google-Suche machen, KI kann ja durchaus auch sinnvoll sein. So ein Beispiel, wenn ich einen Text schreibe für online und ich brauche für diesen Text irgendwann dann Überschriften und den Text habe ich komplett selbst geschrieben. Wenn mir die KI dann eine Überschrift und 3 oder 4 Unterüberschriften gestalten kann, dann wäre ich im Zweifel persönlich dankbar, das zu tun. Momentan machen wir das noch nicht. Ich glaube, man muss dann ganz genau schauen, wo man es zum Einsatz bringt und wo nicht. Denn wir müssen auf jeden Fall ausschließen, dass es missbräuchlich genutzt wird. Mhm. Oder man sich möglicherweise Dinge zu einfach macht.
Ja, oder wenn wir es nutzen, es dann transparent zu machen. Ne? Wie ist das bei dir, Frauke?
Also ich glaube, im Alltag nutzen wir ja alle KI. Du hast es am Anfang schon angesprochen. Ich google natürlich auch jeden Tag und das ist ja auch KI. Lars hat eben auch schon gesagt, die Fallstricke, wir arbeiten ja sowieso nach der Sorgfaltspflicht und brauchen sowieso immer mindestens 2 bestätigte Quellen, um dann auch etwas zu veröffentlichen. Was KI zum Glück, muss man vielleicht sagen, bisher noch nicht so gut kann, ist eine Einordnungskompetenz. Also klar kann mir KI einen Text zusammenfassen, aber die KI kann nicht wirklich erkennen oder herausfiltern, was für mich oder meine Stadt in diesem Text wirklich gerade relevant und wichtig und neu ist. Dafür braucht man ganz viel Hintergrundwissen und das haben wir Journalisten zum Glück noch mehr, als die KI das hat. Und da kommt die KI einfach bisher auch an die Grenzen. Mir geht es auch so, es gibt ein paar Stellen, da würde ich es ganz gerne nutzen. Wenn ich zum Beispiel Texte schreibe, dann fände ich es auch ganz schön, wenn die KI im Zweifel nochmal drüber geht und meine Orthographie und Kommasetzung ein bisschen verbessert. Dafür fände ich es ganz nützlich. Aber wie gesagt, um diese journalistischen Einordnungen zu machen, dafür geht KI einfach noch gar nicht.
Ja, die KI ist halt auch immer nur so gut wie die Daten, mit denen sie gefüttert wird. Ne? Dankeschön euch beiden. Es ist ja gerade Ramadan, also Fastenzeit. Und die wird von Muslimen aus aller Welt begangen. Natürlich auch hier bei uns in Hamburg. Erst nach Sonnenuntergang, das wäre dann heute Abend um 8, können die Gläubigen wieder essen und trinken. Und das ist für viele auch die Gelegenheit, sich mit der Familie zu treffen, zu Hause, in der Moschee oder in einer Veranstaltungshalle. Aber in Hamburg nutzen Islamisten das Fastenbrechen für ihre Zwecke. Davon geht der Verfassungsschutz aus und Verfassungsschutzchef Thorsten Voss, der warnt auch eindringlich davor.
Die Islamisten wollen dann beispielsweise die Scharia einführen. Sie akzeptieren unsere Gesellschaftsordnung nicht und wollen diese überwinden.
Um sich selbst ein Bild von der Lage zu machen, hat mein Kollege Heiko Sander deshalb gestern ein Fastenbrechen in einer Veranstaltungshalle in Bergedorf besucht. Erzähl doch mal, wie war es denn da, Heiko?
Ja, also das ist eine Veranstaltungshalle, die sonst so für Hochzeiten genutzt wird, für große Hochzeiten. Da passen mehr als 1000 Menschen rein. Und gestern waren da so, würde ich sagen, so vielleicht 100, 200, vor allen Dingen junge Männer, teilweise in muslimischen Gewändern, teilweise aber auch so ganz normal. Und keiner wollte mit uns sprechen. Und das ist schon sehr ungewöhnlich. Also auch wenn wir als Journalisten mal nicht erwünscht sind irgendwo, es gibt eigentlich immer irgendjemanden als Teilnehmer, der dann doch mit uns spricht. Mhm. Es gab aber auch keinerlei Bedrohung. Außer bösen Blicken war da nichts.
Du hattest also nicht den Eindruck, dass du eingeschüchtert werden solltest?
Nein, den Eindruck hatte ich nicht. Aber der Verfassungsschutz sagt, die Organisation sei nicht harmlos. Das sind Islamisten, sagt der Verfassungsschutz. Also Menschen, die die freiheitlich-demokratische Grundordnung abschaffen wollen, einen Gottesstaat haben wollen, ein Kalifat errichten wollen.
Und mit welchen Fragen oder Gesprächsangeboten gehen die Islamisten denn auf die Muslime zu?
Ja, sie versuchen, in die Mitte der Gesellschaft zu kommen und versuchen dort Anknüpfungspunkte zu finden an die Normalbevölkerung. Hier ist die Normalbevölkerung, also eben die anderen Muslime, und zwar 98% der Muslime gelten als nicht extremistisch, nur 2%, also 1700, gelten laut Verfassungsschutz als extremistisch. Und die Extremisten versuchen über dieses Angebot mit Fastenbrechen, gemeinsam Essen, dann Vorträgen, der Predigt, ihre Ideologie, ihre verfassungsfeindliche Ideologie, mehr in die Mitte der Muslime zu tragen.
Wie muss ich mir das genau vorstellen? Sprechen Sie über beispielsweise aktuelle politische Konflikte in Gaza?
Das ist ein gutes Beispiel. Also zum Beispiel dieses Netzwerk Muslim Interaktiv kritisiert ganz massiv diesen Krieg dort in Gaza. Und da geht es halt immer so ein bisschen in diese Richtung, dass man Israel das Existenzrecht abspricht. Deswegen beobachtet der Verfassungsschutz das Ganze auch, weil er sagt, das ist natürlich hier definitiv verfassungsfeindlich. Man kann solche Organisationen erst dann tatsächlich aktiv verbieten, wenn es aggressiv kämpferisch wird.
Wie schätzen Muslime selbst die Lage ein? Erkennen sie die Gefahr, die von radikalen Islamisten bei ihren Festen ausgeht?
Also ich habe gesprochen mit dem Leiter tatsächlich einer großen Moschee in Hamburg und der sagt, es ist so, dass einige der islamischen Gemeinden den Zugang zu der Jugend nicht so richtig haben. Und gerade dort fischen jetzt die Islamisten, weil sie halt so ein bisschen sich moderner geben, obwohl ja eigentlich die Ideologie dahinter steht, eigentlich eher rückständiger ist, also eher so das traditionelles Familienbild sieht und die Frau helfe sich dem Mann unterzuordnen und all diese Dinge. Trotzdem wirken sie irgendwie moderner und da schaffen es viele islamische Gemeinden noch nicht so richtig, die Jugend zu begeistern. Man kann nur aufklären, sagt er, und immer wieder predigen, dass der Islam eigentlich eine friedliche Religion sei.
Dankeschön für diese Eindrücke, Heiko Sander. Es ist Freitag, einer unserer Lieblingstage, denn dann verrät uns immer einer unserer Kulturexperten hier bei NR90,3, was wir am Wochenende Tolles unternehmen können in Hamburg. Und heute ist Annette Matz dabei. Mhm. Ja, und du hast mir hoffentlich wieder ein Geräusch mitgebracht, damit ich einmal raten kann, worum es sich dreht.
Ja, das habe ich. Hör mal zu.
Ja, oh, ich darf schon wieder tanzen.
Ja, du darfst schon wieder tanzen.
Ja, das ist nicht super. Ja, wo denn?
Du darfst tanzen, das sind die Weather Girls.
Ja, die Weather
Girls. It's Raining Men, ja. Klar. Und ich habe gedacht, ich packe mal wirklich die Disco-Kugel aus und fange als allererstes mal an mit was mir richtig gute Laune gemacht hat. Velvet ist nämlich wieder da. Mhm. Und zwar im Hansa-Theater. Und das ist wirklich eine berauschende Show mit Disco-Musik und mit ordentlich Glamour und mit einem echten Weather Girl auf der Bühne.
Ach, tatsächlich. Die kommt da auch.
Ja, ein Weather Girl ist dabei. Genau. Und ich habe das Stück gesehen. Das ist wirklich ein super Abend. Ich bin da echt total gut gelaunt rausgegangen. Velvet bis zum 19. Mai im Hansa-Theater am Steindamm. Tickets gibt's ab knapp 50 Euro. Für draußen habe ich natürlich auch was und ich muss nochmal in den Jenischpark gehen.
Ja.
Ich bin echt Fan geworden irgendwie.
Ich bin auch totaler Fan von diesem Park.
Genau, es ist wunderschön da. Und wusstest du, jeden ersten Sonnabend im Monat, und das wäre nämlich morgen, gibt es die Kultur. Und das ist ein Spaziergang sozusagen durch den Jenischpark. Man erfährt ganz viel über diesen Park und man geht auch in alle drei Häuser. Also das Jenischhaus, ans Barlachhaus und das Bagheer-Museum. Mhm. Und das jeden ersten Sonnabend im Monat, 14 Uhr, ohne Anmeldung. Man trifft sich am Eingang vom Bagheer-Museum und das kostet 20 Euro. Das dauert etwa 2 Stunden und das kann ich mir ganz, ganz wunderbar vorstellen.
Sondern soll es ja auch noch schön sein.
Ja, ich wollte gerade sagen, hoffentlich regnet es nicht. Aber wir hoffen einfach das Beste.
Das klingt sehr gut.
Genau. Ich habe 2 kleine Tipps noch zum Schluss. Für Comic- und Manga-Fans gibt es ein wirklich richtig großes Treffen. Das heißt, es ist mit das größte in ganz Norddeutschland in der Fabrik. 100 Aussteller und Ausstellerinnen sind bei der Messe zu Gast. Morgen ab 10 und die Stage School in Altona hat ab morgen ab 11 Tag der offenen Tür. Und da kann man nicht nur zugucken beim Unterricht, es gibt auch Mitmachklassen für Tanz, Gesang, Schauspiel.
Oh, ich darf schon wieder tanzen.
Da, wenn du willst, wenn du also ein Star werden willst, könntest du am Wochenende schon damit anfangen in der Stage School in Altona.
Ich bin zu schüchtern, aber danke dir. Gerne. Alles sehr, sehr schön.
Sehr gerne.
Ich fange gleich schon mal damit an, ein bisschen ins Wochenende zu tanzen. Und morgen wird's dann aufregend. Da spielt der HSV gegen Kaiserslautern. Und der FC St. Pauli spielt morgen Abend in Karlsruhe. Da könnte es um den Aufstieg gehen. Kleines Achtung noch für alle, die morgen von Süden aus zum HSV ins Stadion wollen. Die A7 ist das ganze Wochenende Richtung Norden gesperrt. Und zwar von Heimfeld bis Volkspark. Und dann fällt morgen und übermorgen auch noch die S3 aus. Zwischen Neugraben und Hammerbrück. Alle Infos dazu findet ihr in unserer NDR Hamburg App, deren Inhalte immer noch liebevoll von Menschen gemacht sind. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis bald.
Hamburg heute von NDR 90,3. Wir sind Hamburg.